Auch Krungen kann einem verkommen. Die Frau, die mit einer Bühlenkappe auf dem Kopf in so viel Gewand eingewickelt, dass sie aussieht wie eine Krungel, um die Zeit in den Häusern erscheint, bei den Reichen nimmt und es den Armen bringt. Ja, das macht sie. Auf einmal liegt in so einem armen, einsamen Häuschen ein Pack vor der Haustür und jemand pumpert das Fenster. Wenn man rauskommt, ist weit und breit niemand zu sehen. Dann weiss man, es war Krungel gewesen. Die gute Krungel, die anzeigen, dass es bald Weihnacht wird und dass sich dann jeder freuen können. So war es auch in diesem Jahr. Die Kinder sind heizschnaufen gekommen und haben schon unter der Haustür gerufen.
Krungelin ist unterwegs! Sicher!
Wo ist sie auch gewesen?
Wohin geht sie? Ich habe das Kleinkind die Grossmutter getroffen. Sie ist durch den tiefen Schnee gewettet.
Ein Reh ist mit grossen Tümpen davon gesprungen.
Hat sie mir etwas zum Fressen angelegt?
Das könnte schon sein.
Nach der Nacht sind die Leute noch in den Stuben, wo es warm war, beieinander gesessen und haben gestückelt oder die Kinder haben genüsselt. Das ist so gegangen wie bei uns das Klürenspiel. Es war auch bis Lüssis so gewesen. Die Kinder haben auch noch etwa einen Vers gewusst.
Schon stand aus, legt Stecken an, springt Hosen ab. Sind Ruhe, die Laterne wird kalbere.
Jetzt ich, ein Schmied ohne Schmitte. Ein Hafner ohne Hütte, ein Maurer ohne Kelle sind drei arme Gesellen.
So ist es recht. Das gefällt mir. Amari, wo hast du deine Gitarre?
Da, Vater.
Oh ja, Amari, sing uns doch im Argäu sind zwei Liebe. Ich habe das schier gern.
Oh ja.
Ja, sehr gern. Auch mit.
Ja, ja.
Im Argäu sind zwei Liebi, ein Mädchen und ein Bübi. Die händen einander so gern, 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 die händen einander so gern. Und der Jungknab zog zu Kriege, und der Jungknab zog zu Kriege. Wann kommt er wieder um hei, 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 wann kommt er wieder um hei? Übers Jahr im anderen Sommer, übers Jahr im anderen Sommer, wenn die Stüderli tragen Laub, 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 wenn die Stüderli tragen Laub. Und Jahr um das Verrummer, und Jahr um das Verrummer, und der Jungknabe ist wieder um hei, hei, hei.
So ist das gsi bis Lüssis. Bis an dem Abend, wo ich davon fast nicht erzählen mag. Die Kinder sind mit dem Vater und der Mutter am grossen Schiefertisch bei uns Nacht gesessen. Platte voll goldgelbe Rösti war fertig gelöffelt. Der Schaki hat seinen Löffel noch gut abgeschleckt, dass ja nichts mehr dran hängen bleibe. Die Mutter hat dem Vater gerade noch mal Brombeere-Blättertee eingeschenkt, wo es vor dem Fenster ein Grumpel gibt. Der Vater lässt den Tee stehen. Er macht das Fenster auf.
Was gibt's denn da unten? Ja, ich rührt aber alles auf. Ist der Giger Heiri mit seinem Fuhrweg noch nicht weitergekommen?
Was, der Giger Heiri?
Ja, natürlich hat er uns in den Bären einkehren. Er hat vorher schon geladen gehabt. Der Narde. Er fährt ja den verkehrten Weg.
Das ist ja wahr, der Tunnelschlappi. So kommt er nicht mehr Heiri.
Und dabei ist es zünftig kalt.
Ich muss ihm helfen kehren. Nachher kann nichts mehr geschehen. Schluss weiss der Heimweg allein.
Er hat den jungen Hengst vorgespannt. Gib Acht, ich bleibe am Ende lieber da.
Er lässt das Weinen nicht im Stich. Und überhaupt habe ich schon manchmal sein Gefährt gekehrt, wo ich gewusst habe, wo er daheim ist. Ich bin gerade wieder da. Essen fertig.
Wo der Vater zur Tür raus war, hat niemand keinen rechten Hunger mehr. Besonders Buben wären fürs Leben gern schauen, wie der Vater dem Heiris Fuhrwerk kehrt. Mädchen planen aufs Singen. Samari weiss ein neues Lied. Mutter und Großmutter reden nicht. Von Zeit zu Zeit geht Mutter ans Fenster. Schliesslich macht sie es auf.
Was war meine Lange? Hoffentlich ist nichts passiert.
Was wird da passiert sein?
Können wir schauen? Ich meine, wo der Vater ist.
Warum nicht gar? Der wird schön kieben, wenn er heimkommt. Macht ihr eure Schulaufgaben, ihr werdet wohl noch nicht fertig sein.
Psst, das ist mir, ich höre etwas. Man kommt nicht jemand zur hinteren Haustür rein. Kuri, was ist?
Sie, Sie bringen ihn. Mach es Ruhe weg, Barak.
Wen bringen Sie? Doch nicht den Vater. Es wird doch nicht... Churi, so redet doch. Was ist?
Keine Sorge. Mach es acht, wie das nicht rüttelt.
Da. Wir können fahren an der Stelle.
Vater. Um tausend Gottes Willen. Vater, was ist?
Der Doktor kommt hinter uns rein.
Ja, der Küsse da. Bitte, am besten da. Sachterin. So.
Großmutter ist bis jetzt da gestanden, wie wenn sie sich nicht mehr bewegen könnte. Stauchenbleich. Auch von dem Kind macht keinen Schritt. Der Vater hat die Augen zu. Schlaft er? Ist er? Endlich kehrt sie Großmutter um und schickt das Kind ins Bett.
Könnt, Kind. Könnt. Und betet für den Vater. Vater, was ist? Was hast du, Vater?
Großmutter. Mutter. Was?
Auf einmal fällt Anneli um. Es sieht fast so bleich aus wie der Vater. Man muss ihm Tröpfen geben. Samari führt es leislich aus der Stube. Der Doktor ist da. Er sagt zur Mutter Lucy:
Sind tapfer. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Der Heiri scheint in seinem Haus auf den Hengst losgeschlagen zu haben. Er ist wahrscheinlich scheu geworden. Euer Mann hat den Halsling ums Handgelenk herumgewickelt, den er nicht mehr loslassen konnte. Nachgeschleigt worden. Der Wagendiersel hat ihn am Knick getroffen. Jetzt kann er sich vorläufig nicht mehr bewegen. Aber ich habe die beste Hoffnung, dass es wieder kommt. Habt guten Mut, Frau Lucy. Es geschieht auch heutzutage noch Wunder. Ich komme bald wieder.
Vater, bleib bei uns. Lass mich mit unseren 8 Kindern nicht allein.
Aber es hat mit dem Vater nicht bessern. Der Doktor ist jeden Tag zweimal gekommen und immer wieder hat er den Kopf geschüttelt. Die Kinder haben ganz leislich müssen tun. Der Vater hat nicht den kleinsten Lärm mögen verleiden. Er ist immer stiller und bleicher geworden. Und dabei war es Weihnachten gewesen, wo in den anderen Stuben die Christbäume brennen und die Leute Weihnachtslieder singen und sich freuen. Es wäre eine traurig, dunkle Weihnacht geworden im Lüssihaus zu Durbetal, wenn nicht auf einmal wie ein leichtes Christkind in die Stube gekommen wäre. Es hat dem Kind Geschenke gebracht, für den Vater sogar einen warmen Morgenruck, wenn er wieder aufstehen konnte, und der Mutter ein Pack Wolle zum Verlismen. Die Kinder haben nicht recht verstanden, warum die Mutter so schüli hat müssen schreien, wo sie die schönen Geschenke bekommen hat. Ein paar Tage später begriffen sie es besser. Sie haben schon fest geschlafen, wo sie von der Mutter geweckt worden sind.
Legen Sie an. Kommen dem Vater Adieu sagen. Sie führen ihn auf Zürich im Kantonsspital.
Ich habe Angst.
Du musst keine Angst haben. Der Vater kommt ja wieder.
Der Krankenwagen steht vor dem Haus raus. Der Vater liegt auf einer Bahn im Gang unten. Seine 8 Kinder stehen vor ihm zu. Tränen laufen ihm über die Backen runter. Er sagt mühsam:
Sind brav, Kind. Und folgen der Mutter.
Mehr nicht. Männer lupfen die Bahren auf den Krankenwagen an, Mutter steigt auch ein und schon ist das Fuhrwerk in der Dunkelheit von der Nacht verschwunden. Großmutter schickt das Kind ins Bett. Sie schlottert vor Kälte. Man hört es nicht mehr reden. Ich glaube, sie schluchzt in ihre Küsse. Großmutter zieht sie nicht ab. Sie bleibt die ganze Nacht auf dem Ofenbank sitzen. Was sie vor sich anredet, versteht man nicht. Am anderen Tag, gegen den Abend, steht Mutter Lucy wieder in der Küche. Sie schreit nicht, aber ihr Gesicht ist wie zugefroren. Die Kinder trauen sie nichts zu fragen. Mutter kommt ihnen unheimlich vor. Und dann, am letzten Tag vom Jahr, ist im Lucy-Haus ein Telegramm abgegeben worden. Das ist bis jetzt noch nie geschehen. Mutter schreit auf.
Darum hin Gott und Vater.
Und dann, wie wenn etwas in ihnen rein würde, abeinanderbrechen.
Kind. Kind. Der Vater ist tot.
Ja, so ist es gewesen. Sanneli und seine Geschwister, die haben diese Tage ein Leben lang nicht vergessen. Es sind Leute gekommen, um die Mutter trösten, zum erraten, was sie jetzt machen soll. Sie sind verstaunet wieder gegangen. Mutter Lucy hat nicht wie andere Frauen geschrien. Sie hat auch nicht geredet. Nur manchmal hat sie geseufzt.
Du mein Gott, dem Vater. Was muss ich machen?
Erst, wo der Rudi, ihren Ältesten, den Gemeindepräsidenten in die Stube einführt, steht Mutter Lucy auf. Sie weiss, was jetzt kommt. Sie hat den Mann erwartet. Er ist schon in engeren Stuben erschienen, wenn kein Vater mehr da war. Und nachher sind dann Kinder verteilt worden. Jedes ist an ein anderes Ort hingekommen. Für dein Kind, hat man dann gesagt. Und richtig, der Mann macht keine Umstände. Er sagt gerade raus, was ihm aufgetragen ist.
Frau Lucy, es gibt keinen anderen Weg. Es tut mir leid, aber denkt dran, ihr seid nicht die erste Mutter, die ihr Kind muss hergeben muss. Euer Haus müssen wir halt verkaufen und Kind verdingen. Es ist gewiss, mein Geburt, um so einen kräftigen Bursch oder ein Mädchen brauchen. Natürlich wird so eine Familie auseinandergerissen, aber ihr könnt doch die Kinder nicht allein durchbringen. In Gottes Namen, es muss jetzt halt sein. Und wegen dem Kind, glaubt mir es nur, es ist schon manchmal gerade drum tüchtig geworden, weil er in der Jugend ein bisschen unten durch hat müssen.
Sanneli und seine Geschwister, die sind vor der Tür gestanden. Sie haben das hinterste Wort verstanden. Der Gemeindepräsident redet gar laut. Das Wort verdingen ist wie ein Gespenst vor ihnen aufgestanden. Wenn man verdingt wird, muss man bei fremden Leuten wohnen und arbeiten und kann nicht mehr heim. Und man sieht auch seine Geschwister nicht mehr. Verdingkinder haben es nicht gut. Die 8 Lüssi-Kinder im Gang aussen bewegen sich kaum. Das Lieseli fängt leise an schreien. Da gehört die Stimme der Mutter. Was sagt sie? Die Kinder klammern sich wie an einen Rettungsanker an die Stimme. Sie tönt laut, so wie wenn er der Vater noch mit würde reden.
Ich danke dem Herrn Präsident, dass er zu mir gekommen ist. Aber solange ich nachher schnaufe, kommt mir keins von meinen Kindern zum Haus aus.
Frau Lucy, es sind Schulden da. Dazu noch ein Spiegel in Rechnungen, die zu begleichen wären. Wie wollen die das zahlen und dazu 8 Kinder futtern ohne den Verdienst vom Vater? Nein, es geht gewiss nicht anders. Wir müssen die Kinder verdingen. Ihr werdet euch schon durchbringen. Ihr seid ja eine kräftige Frau.
Und ich sage euch nochmal, Herr Präsident, solange ich kann schnaufen, kommt mir kein Kind aus dem Haus. Ich möchte den Herrn Präsident bitten, das an den anderen Herren zu berichten. Ich will nichts von euch. Solange ich meine Sache selber zahle, kann man mich nicht zwingen. Das ist mein letztes Wort, Herr Präsident.
Lebt wohl!
Der Lüssi-Kind im Gang aussen ist es gewesen, es sei in der Stube in die Sonne aufgegangen.
Habt ihr gehört? Die Mutter! Sie hat gesagt, sie gebe keins von uns her. Dann wollen wir aber helfen.
Oh ja!
Ich bin ja aus der Schule, ich gehe arbeiten. Den Zahltag kann die Mutter haben. Und du, Jean, kannst vom Frühling an auch kommen. Dann musst du nur noch 2 Halbtage in die Repetierschule.
Ja, und Samari auch. In die Spinnerei nehmen sie gerne Mädchen. Wir verdienen 70 Rappen im Tag.
Oh ja!
Ich habe beim Zigarrenmacher Küderli schon Blätter von der Rippen abgenommen. Ich will der Mutter auch helfen.
Ich auch. Ich auch.
Wir helfen der Mutter alle miteinander.
Im Dorf haben die Lüssi-Kinder an den nächsten Tagen allerlei zu hören bekommen. Die Leute haben gemeint, das bringe die Frau doch nie fertig. Sie trage den Kopf zu hoch. Aber es wäre ihr schon noch vergehen. Man könnte auch meinen, ihre Kinder wären mehr als anderen Leuten ihre. Die Tannengräbe vom Staudacher hätte das gleich auch durchmachen müssen. Und es sei einmal abgegangen. Es leben alle von ihren Kindern noch. Es hat aber eine Serie gegeben, die zu den Lüssi-Kindern gesagt haben, sie haben eine tapfere Mutter, alle Achtung. Unter denen war auch der Wirt Guier, ein aufrechter und geachteter Mann. Der Vater Lüssi ist schöppe die bei ihnen in der Wirtsstube gesessen. Die zwei Männer haben einander gut verstanden. Der Wirt Guier hat Zutrauen gehabt zum Maler Lüssi und zu seiner wackeren Frau. Darum redet er jetzt nicht nur wie viele andere im Dorf, er handelt. Am Tag steht er so gross und breit, wie er ist, in der Lüssi-Stube und fängt an.
So, Mutter Lüssi, da bin ich. Ich bürge für euch bei der Bank, dass ihr im Haus bleiben könnt. Und die Rechnungen da geben wir auch. Das könnt ihr dann später bei mir zahlen. Jetzt wird neu angefangen. Arbeit habe ich genug für euch und die grossen Buben. Meine Frau Lisette können es einmal gut zum Helfen brauchen. Sie müssen es nicht vergeben tun. Ja, das wäre es, was ich zu sagen habe. Wir können schon morgen anfangen. Ich habe den Reitverein bei mir. Die Herren wollen etwas Gutes abgabeln und nachher gibt es immer einen Haufen Geschirr. Ihr wisst ja, wie das zugeht. Also, abgemacht. So ist es recht.
Mutter Lüssi ist noch lange auf dem gleichen Fleck in ihrer Stube gesessen. Jetzt endlich hat sie können schreien. Es ist ihr, der Wirt Guier habe ein schweres Gewicht abgenommen. Von dem Tag an hat man auch wieder gehört, laut reden in der Lüssi-Stube rein. Die Kinder sind mehr als froh, dass sie bei der Mutter bleiben dürfen. Natürlich haben sie noch Heimweh nach dem Vater. Genau wie die Mutter auch. Es gibt Tage, wo sie kaum mehr redet. Aber dann beißt die tapfere Frau Zahn wieder zusammen und geht an die Arbeit. Es wird Frühling und Sommer wie all Jahr. Semili und der Schan gehen jetzt in die Baulenspinnerei arbeiten. Sie müssen nur noch zwei Halbtage in der Woche in die Repetierschule. Der Rudi ist den ganzen Tag beim Wirt Guier und Mutter Lüssi taglöhnt bald da und bald dort. Aber wenn jetzt eine Menge Batzen eingeht, so muss bis Lüssi am kleinsten gespart werden. Brot kommt nun am Sonntag auf den Tisch. Von Anke gar nicht zu reden. Man isst Herdöpfel und Habermus, dazu teeren die Öpfel und Birnstückchen, trinkt Brombeerenblättertee und isst Beeren, die Großmutter aus dem Wald heimbringt. Aber die Kinder müssen nicht von der Mutter fort. Es gibt kein Verdingkind aus ihnen. Sie dürfen daheim bleiben. Und dann ist es auch beim Anneli so weit. Die 6. Klasse hat sie jetzt fertig. Am Morgen war das Examen. Es muss nicht mehr länger in die Schule.
Grüezi Gott, Anneli.
Adieu, Chöri. Jetzt gehe ich in die Fabrik. Ich freue mich halt.
So, so, du freust dich. Dann ist dann aber aus mit Seiltänzler und Fischen. So ist es.
Es hat es nicht mehr gehört. Fort ist es. Hoffentlich vergeht und freut nicht zu bald. Das Anneli ist wie seine Grossmutter. Es braucht die Wiese und den Wald, wie sie auch. Und jetzt? Nur wir sehen es dann. Mir wird es einmal sauer ankommen, wenn es nicht mehr Alpo bei mir zusteht. Es weiss immer etwas zu berichten, das Anneli. Dass aber auch der Vater hat müssen verunglücken. Und dazu wegen dem nichts Nutz von einem Schibbelheiri.
Der Churi hat auf ein Stück Holz gebängelt, wie wenn er damit könnte, das böse Geschehen aus der Welt schaffen. Sanneli rennt unterdessen gegen die Bauernspinnerei runter. Es hat fest das Herzklopfen, das im grossen Fabrikhof kommt. Kinder und Grosse stehen und sitzen umeinander und essen ihr zu Mittag. Das Membuben Churis Babetli ist auch dabei. Er sagt dem Anneli Grüezi.
Anneli, du kommst zu meinem Spinnermeister. Er ist nicht streng, bei dem darf man jetzt zum Fenster raus schauen. Und du mein Trost, Anneli, du musst doch die Haare zusammenbinden. Könntest du heute Riemen reinkommen, die laufen? Sie haben das letzte Jahr als Üchles Kater fast den Arm abgerissen. Du musst ein Bändel haben. Zeig, hast du vielleicht einen im Sack?
Ui, nein, ich glaube es nicht. Da habe ich das Brot. Babeki, hebst du mir es schnell? Und da noch das Nasentuch. Mutter hat mir ein sauberes gegeben. Aber wo sind denn meine Schneckenhäuschen und das farbige Seidenlümpli? Hat die Mutter rausgenommen, wo sie den Rock gewaschen hat? Warum macht?
Los, da habe ich eine Schnur, wir müssen pressieren. Knien Sie runter, Anneli, ich mache dir einen Zopf. Jeher Gott, was hast du für wilde Haare?
immer schläuft wieder so eine Locker zur Schnur aus. Schau, bei mir steht kein einziges Haar ob sie. Die Mutter streicht mir halt das Ankerpapier drüber. Das sollte man bei dir auch machen. Oh, wir müssen gehen. Komm, Annelie.
Ja.
Du musst keine Angst haben, Annelie. Wenn man fleißig schafft, ist der Spinnermeister nicht ungrau. Und dann verdient man doch 60 Rappen im Tag. Ich komme jetzt 65 über. Ich bin ja jetzt Ansetzerin.
Und ich?
Du bist Aufsteckerin.
Ui, die viele Feister.
Wir arbeiten im zweiten Stock. Der Jakob im ersten, wo die Baumwolle sauber gemacht und gestählt wird. Die Hauptarbeit ist aber das Aufspulen auf die Spindeln. Und wir sind. Komm!
Sanneli hat in den Sack gelangt, zum Greifen, ob sein Brot noch da ist. Jetzt geht es also auch in die Fabrik. Wie der Bärenjakobli und das Membuben Churis Babetli und noch viele andere Kinder. Es verdient Geld. Es kann es der Mutter bringen. Es, Sanneli. Es kommt von jetzt an all Tage ein Stück Brot über. Geht es ihm nicht gut? Die Augen von Anneli Lüssi leuchten, wo es mit dem Babetli im niederen grossen Fabriksaal steht. Maschinen rasseln, Spulen tanzen, Fäden von Bauern wickeln sich um ihren Bauch. So kommt es Anneli vor. Das Babetli redet an einem fort, aber es muss laut reden.
Gib auf die breiten Lederriemen achtig, die da aus dem unteren Stock unten kommen. Sie laufen gar geschwind und könnten da nicht reissen.
Passt schon. Du
bist unser Spinnermeister.
Wille?
Ja, der den Hebel ziehen.
Sanneli hat das Mandli mit offenem Maul angestaunet. Sein Gesicht ist gel und klein und ganz voller Rümpfe. Er sieht aus wie meine verschrumpfelte Reben vom letzten Herbst. Denkt Sanneli, man sollte noch die Luft raus tun. Da schaut das Mandli auf und Sanneli verschrickt gewaltig. Er sollte doch am Babetli zuschauen, was es macht und von ihm lernen. Gerade ruft es.
Schau, jetzt muss ich springen!
Das Babetli schiesst unter ein Dach von Fäden, wo der Spulenwagen von den Bauernflocken abgesponnen hat. Es hängt eine grüne Samentwalze aus, macht mit der Zunge seine Hände nass und reibt die Bauernfetzen von den Walzen ab. Dann schiesst es zur zweiten Walzen und zur dritten. Da fängt Sanneli an zu gössen.
Babetli! Babetli!
Der breit, schwer Maschinenwagen schnell zurück. Das Babetli steht wieder neben dem Anneli. Es lacht.
Ich bin nicht gewöhnt. Aber du musst in der ersten Zeit gut aufpassen, Anneli. Der Wagen könnte einen verdrücken. Dann wären wir tot.
Tot?
Sanneli denkt an Vater. Unterdessen ist das Babetli schon wieder unter das Fadendach geschlafen, hat die Hände nass gemacht, Walzen geputzt und ist so schnell es können unten vorne geschlafen. Spulen haben sich gedreht, Fäden sind von einem vorgereist über die Samentwalzen hier, von denen das Babetli die unteren immer hat müssen putzen. Und dann haben sie sich den Spindeln um den Leib gewickelt, dass sie ganz dick geworden sind. Sanneli hat ihnen zugeschaut, wie sie sich lustig gedreht haben. Immer zu ringelung, zu ringelung. Weiss Gott, das Anneli hat wegen dem die ganze Fabrik vergessen. Es lacht laut auf. Da steht aber schon der Spinnermeister bei ihm zu und faucht es an.
Was gibt's da zu lachen? Bei uns wird nicht lachen, verstanden? So steht dann morgen ein anderer an deinem Platz.
Ein anderer? Sanneli will doch Geld verdienen für die Mutter. Es hat ein Stück Brot im Sack. Nein, nein, es darf kein anderer da stehen. Sanneli schläft mit dem Babetli unter ein Fadendach. Hey ja, es muss es doch lehren. Auf einmal langt das Babetli in seinen grossen Rucksack runter, bringt den Mocken Brot raus und steckt ihn ins Maul. Sanneli staunet.
Ich warte wieder bis zur Pause, Babetli.
Meinst du, in unserem festen Brot werden die Maschinen abgestellt? Wir haben doch keine Pause. Wir sind nicht mehr in der Schule. Du musst nicht traurig sein. Du kannst ja während der Arbeit essen. Die anderen machen es auch so.
Richtig, auch die anderen Kinder können. Der Bärenjakob setzt gerade Mostflaschen ans Maul, stellt sie aber schnell wieder ab. Da klebt auch Sanneli Mocken und Mocken von seinem prächtigen Stück Brot ab. Schade, dass es keine Pause gibt. Sanneli hat still in den Ecken sitzen und das herrliche Brot können. Es hat lange darauf gewartet. Wegen dem hat sie sich doch so gefreut auf die Fabrik. Mit jedem Biss, den Sanneli genommen hat, ist das Brot besser geworden. Wenn nur die Bauernfützel nicht gewesen wären, die an den Händen geklebt sind, und der Geschmack vom Öl. Aber dafür kann Sanneli schon ein bisschen Walzen putzen. Nur hat es noch Angst. Kann man echt bald heim? Aber erst, als die Uhr vom Oberaufseher 8 zeigt, sind die Räder stillgestanden. Die Spulen haben aufgehört zu tanzen. Die Arbeiter und die Arbeiterinnen von der grossen Baulenspinnerei zu Utziken sind an die Luft rausgekommen. Sanneli schnaufen tief auf. Es ist sie nicht gewöhnt, so lange in einer Stube zu sein. Und dann an einem, wo sie so lärmig zugeht und alle Fenster vernagelt sind, dass man es nicht auftun kann. Bis dann könnte sie und das darf es nicht. Und doch freut sich Sanneli Lüssi auf den anderen Tag. Wegen dem Stück Brot. Dem grossen Stück, das so gut schmeckt. Jetzt rennen sie heim, wie wenn sie nicht genug können, gumpen und schnaufen. In der Nacht träumt sie von goldgelen Schlüsselblümchen und blauen Feierchen. Aber was sie mitten im Freuen innen ist, wird sie von jemandem gestupft. Stupfen hört nicht auf. Und auf einmal hört Anneli eine Stimme.
Anneli! Anneli! Es ist 5 Uhr vorbei. Anneli, stand auf. Hey, verwach. Es ist höchste Zeit.
Was? Ich war so häufig. Ich muss ja jetzt zur Fabrik.
Ja, pressier.
Ist die Anneli schon auf und sie, Emily?
Ja, ja, sie sitzt schon beim Morgen.
Wo sind meine Kleider? Guten Tag miteinander.
So, hast du doch noch raus mögen.
Guten Morgen, Anneli.
Anneli, kannst du dein Bäckchen selber nehmen mit der Kaffeemücke? Hast du schon gestern Nacht so vor Ort da?
Oh ja, schön warm, die Mücke.
Schau, da ist dein Brot zum 9. Und vergiss dein Kessel nicht mit dem Brombeerblättertee. Steht auf der Ofenbank.
Ja. Oh, so ein grosses Stück komme ich über. Fein. Ui, ich muss mich auf den Weg machen.
Sie geht noch etwas vor, es ist noch nicht halb.
Es taget. Nebel schleichen dem Wald nach. Wo der Beria-Kobris Anneli sieht, geht er aufs zu, reißt ihm den Haarbändel ab und rennt fort damit.
So, gib mir den Bändel her.
Nützt ihr doch nichts, die Haare sind ja schon wieder unten früher geschlafen. Fang mich doch, fang mich.
Meint, ich kann nicht so gut rennen wie du. Oh, schau. Feierli. Schöne Feierli. Die schmeckt fein.
Zeig, lass mich auch schmecken.
Wenn man den Haarbändel gibst.
Da. Oh, schau, das Babettli kommt auch schon daher.
Oh ja, grüß dich, Babettli.
Guten Tag miteinander.
Psst.
Was hast
du? Hört. Der Saarländer kommt!
Der Saarländer?
Der Saarländer, er kommt unseren Weg, ich sehe ihn schon gut. Oh, der Saarländer! Er hat sicher in deinem guten Schür übernachtet. Kommen wir springen ihm entgegen!
Der Saarländer ist ein langer, dünner Mann. Er hat eine Zipfelkappe auf dem Kopf, steckt in einer blauen Formenbluse und klopft mit seiner alten, abgenutzten Geise so viel er noch an. Er tut, wie wenn er mit dem stolzesten Fuhrwerk wird von Saarland in die Stadt runterschieren. Vielleicht hat er es früher einmal gemacht, aber es mag sich niemand drauf sein. Sicher ist, dass der Saarlander Tag und Nacht davon träumt. Warum würde sonst so lachen und dazu klopfen?
Grüezi, Frau Saarlander! Sind wir auch schon unterwegs?
Ja. Wie viel Ross haben wir heute vor der Wagen gespannt?
4! Heute 4!
Was? Nur 4?
Just habe ich 2 verkauft. Zwiebeln aber beim Wirt. Notabene, es sind doch 6. 6 sind es. Hü! Hey! Hot!
Saarlander! Hey, Saarlander, wie spät ist? Wir müssen in die Fabrik.
Die Kinder haben angestupft und sind heimlich fast verspritzt vor Lachen. Jetzt kommt es dann. Und richtig, der Saarlander zieht unter der Formenbluse an einer dicken Kette ein altes, verrostetes Messer führen und verkündet.
Schon halbi vorbei.
Oh,
Wir müssen gehen. Wir kommen mit Spaß.
Oh Mann.
Adi,
ja.